SWR 2 Zeitgenossen.
Frau Fritz, nächste Woche ist es soweit, dann kommt eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit nach Tübingen, um dort ihre Ausstellung einzurichten. Marina Abramović. Was bedeutet dieses Projekt für Sie?
Nun, dieses Projekt ist ein Herzenswunsch von mir. Bereits in den 90er Jahren bin ich auf Marina Abramović gestoßen, habe vor allem ihre Naturzuwendung damals bewundert. Und ja, es war immer so, dass ich, wenn ich konnte, sie in Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen dann hineingenommen habe mit Werken, mit einzelnen Werken. Und ich hatte immer mit dem Studio Kontakt. Und es war bei mir immer im Kopf, eine bestimmte Ausstellung mit ihr zu machen, nämlich die spirituellen Aspekte bei ihr zu beleuchten. Sie wurden noch nie thematisch in den Blick genommen und das war immer ein großer Wunsch von mir. Und ich habe mich mit dieser Thematik beworben in der Kunsthalle Tübingen sogar. Also ich habe mich mit Marina Abramović hier beworben bei meinem Bewerbungsgespräch, ohne noch damals die Zusage vom Studio zu haben. Aber ich habe dann über den Manager, der mich hier besucht hat, die Möglichkeit gehabt, Marina mein Konzept vorzulegen. Und sie war dann sehr begeistert. Und ab da war sie eigentlich Feuer und Flamme für dieses Projekt. Und ab da sind wir in einen gemeinsamen Prozess eingestiegen. Und das war vor 2 Jahren.
Spirituelle Aspekte im Werk von Marina Abramović, das ist ja nicht das, was man so erstmal erwartet oder woran man denkt, wenn man ihren Namen hört. Sie ist eine Performance-Künstlerin. Zu ihren bekanntesten Performances zählt sicher die Trennung von ihrem langjährigen Lebenspartner Ulay, die sie inszeniert haben, die beiden als einen langen Gang über die chinesische Mauer und als die beiden sich getroffen haben, in dem Moment haben sie sich dann auch getrennt und dann gab es dieses große Performance-Event in New York, The Artist is Present im Museum of Modern Art, wo das Publikum stundenlang Schlange stand, um einen Moment selbst zu erleben, nämlich der Künstlerin, die während der gesamten Ausstellungsdauer dort saß im Museum an einem Tisch, der Künstlerin gegenüber zu sitzen und ja, ihre Gegenwart zu erleben. Also bei diesem Beispiel, okay, denke ich jetzt gerade, merkt man schon, das hat natürlich was mit Spiritualität zu tun. Führen Sie es aus, Frau Fritz.
Ja, also das ist wirklich so, dass es spürbar ist und wie ein roten Faden eigentlich durch ihr Werk geht. Auch die bekannte Performance, die Sie gerade aufgerufen haben mit Ulay und Abramović an der chinesischen Mauer, ist sehr spirituell, weil sie da Volksaberglauben eigentlich aus der chinesischen Tradition aufnimmt und in dieser Performance, in dieser Aktion, die ja ohne Zuschauer stattfand, auch thematisiert. Diese chinesische Mauer folgt nämlich Energielinien, die man im chinesischen Volksaberglauben sehr wohl im Bewusstsein hat, aber das vergessen wurde. Und so sind sehr viele Einflüsse bei Marina aus verschiedensten Traditionen im Werk aktualisiert worden. Zum Beispiel der Schamanismus oder auch der Buddhismus, aber auch christliche Tradition hat Marina Abramović auf ganz eigene Art und Weise in ihr Werk einfließen lassen. Sie hat aber auch neue Bilder gefunden für innere Prozesse. Und darum geht es in der Ausstellung. Sie hat sich eine ganz eigene Position innerhalb der Kunst dadurch erarbeitet und ist sich total treu geblieben. Und nicht zuletzt zeigt unsere Ausstellung, der nämlich ein Parcours ist von den frühen Arbeiten bis zu den ganz jüngsten Arbeiten, dass es durch diese Arbeit am Selbst auch zu einer Veränderung und zu einem Transformationsprozess bei ihr selber im Selbst gekommen ist und von einem verletzten Selbst über einen Heilungsprozess bis zu einer sehr starken selbstbewussten Identität. Diesen Transformationsprozess zeigen wir nicht zuletzt auch mit der Ausstellung auf.
Stichwort Verletzung. Sie hat sich mal gekämmt, so stark, so lange gekämmt, bis, ich meine, die Kopfhaut blutig war. Yeah. Das erinnert ja durchaus so an Selbstgeißelung, wie sie in der christlichen Tradition ja zu bestimmten Zeiten gab. Yeah. Ne?
The Artist Must Be Beautiful. Diese Arbeit aus den 70er Jahren, die hat sich vielmehr auch mit unserer Vorstellung von Künstlersein, von Gender auch auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz ist es eine Arbeit von vielen frühen Arbeiten, wo sich die Künstlerin selbst verletzt und sehr große Schmerzen zufügt. Und über diese Schmerzen dann auch in anderen Bewusstseinszustand sich selbst versetzt, den sie dadurch auch ganz gezielt und bewusst herbeigeführt hat. Es gibt sogar eine Selbstgeiselung, also in Bezug auf christliche Mystikerinnen in unserer Ausstellung, die ganz explizit sich in diese Tradition der Selbstgeiselung stellt. Für Marina war das immer auch eine Methode, um einen anderen Bewusstseinszustand zu erreichen. Und auch die Zusammenarbeit mit Ulay ist sehr viel auch von solchen Traditionen geprägt. Die beiden, das weiß man nicht unbedingt, aber das war in den 70er Jahren sehr en vogue. Auch anderen Künstlern haben sehr viel mit der Meditationstechnik und auch mit der Hypnosetechnik experimentiert. Mhm. Und
ein der Werk, Name Ulay ist ein Künstlername, abgeleitet aus dem Namen Uwe Leisiepen. Ulay war vor 20 Jahren noch mal Professor sogar in Karlsruhe gewesen an der Hochschule für Gestaltung. Hatte zuletzt vor einigen Jahren eine sehr große Einzelausstellung in der Schirn in Frankfurt und ist aber gestorben nun mittlerweile.
Ja, und er war langjähriger Partner, eben auch Lebenspartner und auch Künstlerpartner von Marina Abramović. Und die beiden haben in dieser Zusammenarbeit, die die 80er Jahre eigentlich abgedeckt haben, sehr auch miteinander, mit ihren Geschlechteridentitäten experimentiert, mit der weiblichen Energie, mit der männlichen Energie und haben damals aber auch immer schon den Betrachter im Blick gehabt. Also wenn man heute von Partizipation spricht und von Interaktivität, hat es damals schon angefangen. Wir zeigen eine frühe Arbeit, That Self, das Selbst, die auch unserer Ausstellung den Titel gibt. Und diese Arbeit, die war eigentlich als Film gedacht und angelegt. Sie besteht aus 4 Videos, wo Marina und Ulay mit diesen weiblichen Energien und männlichen Energien und auch mit diesem Gegenüber experimentieren, aufeinander eingehen. Und das war wie ein Meditationsfilm angelegt. Es gab verschiedene Farben am Anfang und der Betrachter im Kino sollte selber in so einen Prozess hineinkommen, wo er sein eigenes Unbewusstes, Bewusster erlebt. Und da haben sie eigentlich schon in den 70er Jahren darauf gezielt, dieses Unterbewusstsein in den Blick zu nehmen in ihren Werken und auch zu bearbeiten.
Es hat aber auch was ganz Gefährliches wieder so. Also es gibt eine Szene, die häufig abgebildet wird, da sind die beiden mit Pfeil und Bogen und ich glaube, er spannt den Bogen und der Pfeil ist gerichtet auf sie, auf ihre Brust. Sie hält ihn irgendwie auch noch fest, glaube ich.
Nein, er hält ihn fest, aber er kann ihn nur so lang festhalten, wie er es halten kann. Wenn er es nicht mehr halten kann, würde der Pfeil ihr Herz durchbohren und der Pfeil war vergiftet. Also sie hat sich da auch Grenzerfahrungen und auch eigentlich ihr eigenes Leben in die Waagschale geworfen in diesen Performances. Diese Performance wurde nur 2-mal aufgeführt, weil sie so gefährlich war. Man hat auch Mikros beider Herzen gesteckt, sodass man auch die Töne gehört hat, diese Spannung. Und diese Spannung war eben am Anfang von That Self, von diesem Film. Die sollte den Betrachter in einen Spannungszustand versetzen und mit seinem eigenen Unbewussten konfrontieren.
Lassen Sie uns noch über ein anderes Werk sprechen. In der Pressemitteilung wird der Titel genannt Counting the Rice, den Reis zählen. Das ist eine Performance, die das Publikum auch in ihrem Performance Center in New York lernen oder erfahren kann. Wird das in Tübingen auch vor Ort stattfinden in irgendeiner Weise?
Ja, der Parcours der Ausstellung ist eigentlich chronologisch angelegt. Er führt von den frühen Performances von Marina über die 90er Jahre, über die Objektarbeiten bis hin auch zu den partizipatorischen Arbeiten. Da gibt es The Life, eine neue Arbeit mit Mixed-Media-Technik. Und nach 3 Monaten wechseln wir und dann zeigen wir bis zum Ende der Ausstellung, bis Mitte Februar 2022, Counting the Rice, wo der Besucher und die Besucherin selber eingeladen sind, eine solche Bewusstseinserfahrung und Übung im Ausstellungsraum nachzuvollziehen, indem man sich ganz im Hier und Jetzt auf das Zählen des Reises fokussiert.
Also in der realen Performance, da geht es um tausende Reiskörner und Linsen, die auseinandersortiert und
also jeder hat die Möglichkeit,
also, das erinnert ja so an die Schikane, ja, so aus, ja, Aschenputtel. Ja.
Also das ist eine Methode von Marina Abramović, wo sie dem Betrachter und der Betrachterin die Möglichkeit gibt, sich ganz im Hier und Jetzt zu fokussieren, alles, was sonst an Gedanken sind, einmal loszulassen und im Kunstbereich diese Erfahrung der Präsenz des eigenen Denkens im Hier und Jetzt zu erfahren. Und das geht eben durch Wiederholung. Also der Besucher bekommt einen Haufen Reis und muss den zählen. Manche geben früher auf, manche werden aber bis zum Schluss die Reiskörner zählen.
Haben Sie das schon mal ausprobiert?
Ich habe selber noch nicht ausprobiert.
Prognose, wie lange halten Sie durch?
Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Für mich wäre es eine sehr herausfordernde Übung.
Okay. Wie haben Sie es überhaupt geschafft, Marina Abramović für dieses gemeinsame Projekt zu gewinnen? Also das müssen Sie uns jetzt noch erklären. Das hätte man ja als große Ausstellung, wenn in Deutschland, dann allenfalls in Berlin erwartet. Aber nicht im kleinen, beschaulichen Tübingen.
Ja, warum kommt eine so großartige Künstlerin in das kleine Tübingen? Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen war das Konzept, das sie sehr überzeugt hat, wo sie sofort auch eingeschwungen ist in mein Denken und wo es einfach gepasst hat, wo wir einfach jetzt zusammen 2 Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben, was eine große Freude war für uns beides. Es war wirklich eine tolle Energie. Und es gibt noch einen anderen Grund. Marina Abramović war in den 70er Jahren auch immer von einer Galeristin, Ingrid Dacic, eingeladen, in ihrer Galerie auszustellen. Damals war sie noch unbekannt. Sie fuhr mit Ulay durch Europa und hat hier immer mal wieder Rast gemacht und ihre Arbeiten gezeigt. Teilweise hat sie sogar Werke wie Freeing the Memory, Performances zum ersten Mal in einer kleinen, sozusagen im Wohnzimmer Galerie ausgestellt und vorgestellt. Und diese Verbindung, die ihr sehr viel bedeutet bis heute, die ist natürlich auch mit ein Grund gewesen, dass sie an den Ort, von dem sie einmal ausgegangen ist, wieder zurückkommt und damit auch etwas zurückgeben möchte.
Sie selbst, Frau Fritz, haben auch in Tübingen studiert und nun leben Sie hier wieder, seitdem Sie 2018 die Leitung der Kunsthalle übernommen haben. Was für ein Verhältnis haben Sie zu dieser Stadt?
Ja, ich habe auch nie gedacht, dass ich mal wieder zurückkommen werde. Ich wollte nach meinem Studium der Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften, wollte ich in die weite Welt. Ich bin nach London erstmal nach meinem Magister. Für mich war Tübingen damals nicht die Stadt, wo ich Erfahrungen mit der Gegenwartskunst machen konnte, sodass ich unbedingt in die Großstadt wollte. Und dann kam ich aber doch wieder, wie es mein Doktorvater damals auch prophezeit hat, zurück nach 2 Jahren und habe doch promoviert, weil ich doch auch den Drang hatte, noch mehr geistige Welten zu erforschen. Und das war dann auch das Richtige. Ich habe dann 4 Jahre über Josef Beuys promoviert, habe aber nicht in Tübingen gelebt, sondern damals in Stuttgart.
Okay, aber Gottfried Korff, Ihr Doktorvater, ist jetzt auch kein Kunsthistoriker, sondern er hat empirische Kulturwissenschaften in Tübingen gelehrt. Ich kenne das selbst aus meinem Studium unter dem Begriff Volkskunde und bei uns wurden Doktorarbeiten geschrieben über die Entwicklung des Tannenbaums, über Nachzehrer, Vampire, neudeutsch genannt, und ähnliche Themen. Was hat Sie an diesen empirischen Kulturwissenschaften so gereizt?
Für mich war das immer schon klar, dass Kunst nicht nur ein Phänomen der Hochkultur ist. Für mich hat immer schon überhaupt Kreativität eine große Anziehungskraft. Und auch das, was ich in der Volkskunst vorgefunden habe, an Objektivation, hat mich sehr interessiert. Ich habe nie eine Trennung gemacht zwischen Hochkultur und Alltagskultur. Heute vermischt sich das mehr. Damals war es eher getrennt und damals gab es eben Kunstgeschichte als hochkulturelles Fach und es gab eben die empirische Kulturwissenschaften, die sich eher mit Alltagskultur beschäftigt hat. Und in Gottfried Korff fand ich jemand, der meine Faszination an der Materialisierung von Geistigen, vom Kreativen, von Emotionen so breiter gedacht, geteilt hat. Und dort habe ich Abi Warburg kennengelernt als Theoretiker. Von ihm habe ich viele französische Philosophen kennengelernt. Und so hatte ich das Handwerkszeug von ihm erlernt, um diese beiden Felder auch zu verbinden und auch letztlich für mich zu klären, was Kunst eigentlich ist und was es eigentlich bedeutet für den Menschen. Nämlich eine Kulturtechnik, die Emotionen sichtbar macht und in Objekten materialisiert. Es ist anders wie Sprache. Sprache funktioniert eher rational. Kunst ist etwas, was unglaublich, wie Musik auch, unglaublich ganzheitlich wirkt. Sie nehmen es auf einmal auf, das erfasst sie regelrecht als ganzen Menschen. Und diese Kraft, die hat mich unglaublich angezogen. Über die Grenzen hinweg auch verschiedene gesellschaftliche Felder wie Wirtschaft oder Naturwissenschaften in der Kunst zusammenzudenken und nochmal danach zu fragen, universell, was ist eigentlich der Mensch heute?
Zum Menschsein gehört ganz zentral auch dazu, dass es Orte gibt, an denen man sich besonders wohlfühlt. Was sind in Tübingen denn Ihre Lieblingsorte?
Also meine Lieblingsorte ist ganz klar die Natur. In der Natur gehe ich wirklich mit etwas Größerem sozusagen in Resonanz, kann die Alltagssorgen vergessen und es gibt für mich nichts Schöneres, wie einfach ja, in der Natur mit meinem Hund joggen zu gehen zum Beispiel. Also da ist wirklich ein anderer Zustand für mich erreicht und das ist für mich ganz wichtig. Also ich bin kein Mensch, der permanent in Großstädten sein kann. Ich brauche immer wieder die Rückbindung auch an unberührte Natur, einfach um mich aufzuladen, auch energetisch.
Das heißt also, da ist Tübingen mit der vielen Natur rundherum ein geradezu idealer Ort?
Sehr, also auch dieser Wechsel zwischen diesem Geistigen, was wir auch in der Kunsthalle eigentlich jeden Tag leben, erforschen und dann eben der Gegensatz in die Natur zu gehen und das, was man eigentlich erforscht hat, auch wieder in dem Kunstraum der Kunsthalle zu vermitteln, weiterzugeben. Das ist eine ganz gute Balance und das ist ganz gut in Tübingen.
Können Sie noch zwei, drei andere Lieblingsorte nennen in der Stadt, die nicht mit Natur zu tun haben und nicht mit der Kunsthalle?
Wissen Sie was, ich arbeite so viel, dass ich gar nicht so viel rauskomme aus diesen zwei Orten, muss ich sagen. Ich bin wirklich viel in der Kunsthalle und viel auch an meinem, wo ich lebe. Wir haben einen sehr schönen Ort gefunden, wo ich mich sehr heimisch fühle. Ich bin wirklich viel verreist, aber in Tübingen selber bin ich jetzt gar nicht so viel unterwegs, muss ich sagen. Also ich gehe dann mal auf den Markt am Wochenende, aber ansonsten ist doch mein Leben sehr getaktet zwischen der Kunsthalle und einem Spaziergang und meinem Ort, wo ich lebe.
Wie sieht dieses Getaktetsein denn aus an einem ganz normalen Werktag?
Also das beginnt sehr früh.
Und wann geht der Wecker?
Bitte?
Wann geht der Wecker?
Wann geht der Wecker? Um 7 geht der Wecker.
Das ist
für
aber
mich.
Nicht.
Und wenn ich schaffe, gehe ich noch mit meinem Hund. Und manchmal kommt er mit in die Kunsthalle. Und dann geht es aber eigentlich immer gleich bis 12. Dann fahre ich wieder nach Hause. Wir essen meistens zusammen, ich und mein Lebensgefährte. Und dann geht es wieder in die Kunsthalle. Und meistens gibt es dann noch einen Abendtermin und eine Führung oder einen Vortrag.
Wie haben Sie die Kunsthalle denn wahrgenommen während Ihrer Studienzeit hier in Tübingen?
Ich selber kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich bin natürlich zu den großen Ausstellungen auch hingegangen. Es war interessant, dass ich zurückkam und der Hausmeister gleich sagte, ich kenne Sie. Ich wusste gar nicht, dass ich, den gab es immer noch. Ich bin sehr viel auch in Stuttgart in zeitgenössische Kunst zur Ausstellung gegangen, habe damals gesucht, vor allem in der Gegenwartskunst und habe viel mit Künstlern zu tun gehabt, habe für eine Stadtzeitung geschrieben und war im Kunstressort tätig dort. Damals Prinz hieß es und dadurch kam ich mit allen Galerien und mit allen Institutionen sehr früh in Berührung und war dann eher von der Gegenwartskunst aus ausgehend.
Die Kunsthalle Tübingen ist von der Rechtsform her eine Stiftung. Wie weit bestimmt das Ihre Arbeit? Also vielleicht können Sie es am besten auch erläutern, jetzt in einem Vergleich mit einem anderen Haus wie dem Kunstmuseum Ravensburg, das Sie ja vorher geleitet haben, was ein städtisches Museum ist.
Die Kunsthalle Tübingen ist entwickelter als Institution, weil sie ist aus der Stadt herausgewachsen, sage ich mal. Sie ist verbunden immer noch, angebunden. Und es ist auch wichtig, dass die Verbindung gepflegt wird. Aber, und das ist eine sehr gute Konstruktion, sie ist in ihren Entscheidungen erstmal frei von einem städtischen Haushalt. Und sie ist auch als Stiftung nicht eingebunden in städtische Gremien. Und dadurch ist der Leiter, die Leiterin sehr viel freier in den Entscheidungen und auch nicht abhängig von einem Haushalt oder einem bestimmten vorgegebenen Budget. Das heißt, dass er aber auch selber sehr viel mehr akquirieren muss an Sponsorengeldern. Also es gibt Vor- und Nachteile. Ich empfinde es als Freiheit für die Kunst und auch für den Leiter nicht in so engen städtischen Kontexten eingebunden zu sein, auch nicht zu so vielen Sitzungen zu müssen, sondern wirklich sich der Kunst hinzugeben und den Entwicklungen. Wir sind aber auch städtisch bezuschusst. Das ist also auch noch so ein Semi-Konstruktion. Es ist nicht nur privat. Das ist eigentlich eine sehr, sehr kluge und sehr, sehr gute, finde ich, zeitgemäße institutionelle Aufstellung für ein Gegenwartshaus, weil dadurch hat man eine größere Unabhängigkeit als Leiterin, als man es in einer städtischen Institution hätte.
Warum ist es für Sie wichtig, in Tübingen zu leben, an dem Ort, an dem Sie auch arbeiten?
Das war für mich immer schon wichtig, dass ich auf jeden Fall zu meinem Publikum eine enge Beziehung pflege. Ich mache auch viele Führungen selber, um zu spüren, in Kontakt zu sein mit den Menschen, die die Ausstellung sehen. Das ist mir unheimlich wichtig, weil ich finde, dass eine solche Institution auch in einer Stadt verwurzelt sein muss, mit ihrem Publikum in Dialog sein muss. Es ist keine Biennale, die einfach landet und unabhängig ist von dem Ort, an dem sie stattfindet, sondern es ist wirklich eine Institution, die ein Kommunikationsort in einer Stadt ist. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Das wurde unglaublich gut angenommen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Tübingerinnen und Tübinger dann auch und auch Reutlinger mittlerweile und im Umkreis aus Stuttgart wirklich auch diese Angebote, die wir machen, so schnell, so zahlreich auch nachfragen. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Leitung eines solchen Hauses auch Kontakt aufnimmt mit dem Publikum.
Leitung der Kunsthalle in Tübingen, Promotion in Tübingen, Studium auch in Stuttgart, geboren in Ludwigsburg bei Stuttgart. Wenn man darauf schaut, könnte man ja meinen, Nicole Fritz ist nie wirklich rausgekommen in ihrem Leben.
Nee, stimmt nicht ganz. Mein Horizont ist Gott sei Dank auch etwas weiter. Im Studium war ich in London, dann in Hamburg. Und bin dann eben zur Promotion nach Stuttgart zurückgegangen. Also ich habe in Tübingen promoviert, habe aber dann gewohnt in Stuttgart, bin immer hierher gefahren. Habe dann in der Tat mein Volontariat in Baden-Baden gemacht, weil dort ein Kurator war, Matthias Winzner, ein Direktor, der für mich vorbildhafte Themenausstellung gemacht hat. Das wollte ich auch machen, das wusste ich sehr früh. Und dann war es so, dass familiär es möglich war, auch wieder ins Ausland zu gehen. Und dann kam auch ein Ruf eben aus der Kunsthalle Krems, wo ich ein Jahr zuvor beim Beuys-Symposium eingeladen war. Und das war sehr schön, nochmal in so eine große Metropole, in so eine Kunstmetropole wie Wien dann zu ziehen. Wir sind nach Wien gezogen, bin dann jeden Tag nach Krems in die Kunsthalle gefahren. Aber ich habe die Chance gehabt, auch durch die Ausstellung, die ich dort gemacht habe. Ich habe insgesamt 5 dort gemacht, aber eine ganz zentral, nämlich das Kinderporträt vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart erarbeitet. Und da hatte ich die Chance, alle Institutionen in Wien kennenzulernen und eben dieses Netzwerk ganz vertieft auch diese Metropole in ihrer Kunstentwicklung wahrzunehmen und kennenzulernen. Und das trägt mich eigentlich bis heute noch, dass ich immer wieder auch die Beziehungen ja auffrische, hinfahre, Künstler dort ausstelle. Ich habe dort eine Künstlerin gesehen, die bei mir eben sich tief eingeprägt hat, Birgit Jürgensen, die Retrospektive. Und sobald ich dann die Chance hatte, hier in Deutschland diese Künstlerin dem deutschen Publikum vorzustellen, habe ich das dann getan. Und so ist für mich immer die direkte Anschauung und das direkte sinnliche Wahrnehmen von Kunstpositionen sehr wichtig, um dann wiederum auch mein Programm zu entwickeln.
Und die ganze Zeit ist mit Ihnen mitgezogen der Lebensgefährte, von dem Sie vorhin schon sagten, mittags um 12 treffen Sie sich mit ihm zum Essen ja, zu Hause, genau, bevor es dann wieder rübergeht in die Kunsthalle.
Genau.
Wie geht sowas vom Rollenverständnis her? Was steht dahinter?
Gut, mein Lebensgefährte ist natürlich Künstler und ist da freier in seiner Gestaltung und ist natürlich ein großes Geschenk und ich bin da sehr dankbar, dass er mich immer wieder unterstützt hat und auch mitgekommen ist. Vielleicht weiß er auch, dass ich das sonst alleine gemacht hätte, aber er ist auf jeden Fall da mitgegangen und da bin ich sehr dankbar und es ist einfach eine Symbiose von Leben und Arbeiten, die natürlich für beide Seiten, denke ich, auch bereichernd ist. Sonst wären wir nicht 20 Jahre schon zusammen.
Wo hat er denn einen anderen Blick auf die Kunst als Sie? Der Künstler und die Kunsthistorikerin, die Museumsfrau.
Er ist sicherlich nicht so kompromissbereit in Bezug auf die Fragestellung. Ich habe immer mehr noch das Publikum im Blick als er. Er würde da sehr viel radikaler, glaube ich, manchmal vorgehen. Wir sind so zwei Pole. Er ist sicherlich rationaler, vernünftiger als ich. Ich bin sehr viel emotionaler. Und über diese zwei Pole kommen wir natürlich dann auch manchmal in Diskussion. Aber es ist sehr, sehr interessant, diese zwei Perspektiven dann auch auszutauschen.
Sagen Sie ein konkretes Beispiel. Was haben Sie von ihm, vom Künstler, gelernt?
Gelernt, das weiß vielleicht, eine Distanz der Besonnenheit einzunehmen bei Dingen. Also nicht gleich den ersten Impuls nachzugehen, sondern drei Schritte zurückzugehen und erstmal drüber zu schlafen.
Und welche Bedeutung hat der Hund bei alledem?
Ja, der Hund, der ist für uns beide, glaube ich, eine unglaubliche Bereicherung. Er holt uns beide zum Beispiel vom Schreibtisch weg. Manchmal streiten wir uns, wer jetzt rausgeht, aber er holt uns einfach aus diesem sehr konzentrierten, mit der Kunst sein, in der Hingabe mit der Kunst, holt er uns einfach in den Alltag und erdet uns, glaube ich, beide sehr gut.
Was heißt, Sie streiten sich darum, wer mit ihm rausgeht?
Manchmal
wer
schon.
Wer rausgehen darf oder wer rausgehen muss?
Wer rausgehen muss. Wer sozusagen dran ist, seinen Schreibtisch zu verlassen. Und da sind wir beide, glaube ich, sehr, sehr konzentriert in dem, was wir tun.
Der Hund hat dann auch wieder was zu tun mit dem Thema, das sie immer beschäftigt hat, der Natur, den Tieren, den Pflanzen. Es gab ja einiges, was Sie an Ausstellungen auch dazu gemacht haben im Kunstmuseum Ravensburg, das Sie als Gründungsdirektorin damals übernommen haben. Da gab es als erste Ausstellung Säen und Jäten, dann gab es Naturprozesse in der Kunst, dann gab es We Love Animals.
Ja, es scheint so, dass die Künstler sich doch auch immer dem widmen, was verloren zu gehen droht. Ja, das ist sehr spannend im 20. Jahrhundert. Das ist mit dem Phänomen der Volkskultur so. Die Volkskultur wird nicht mehr gelebt, immer weniger gelebt und dann taucht sie im Museum auf. Also das, was uns als Gesellschaft dann doch auch abhanden zu kommen scheint, erscheint plötzlich ästhetisiert. Das kann man an der Volkskultur sehen, das kann man an der Naturthematik sehen. Eine bedrohte Natur kommt als Thema ins Museum immer häufiger in den letzten Jahren. Und das ist mit der Tierwelt genauso. Und dass ich selber einen Hund habe, ist eben eine Begleiterscheinung der Ausstellung We Love Animals. Eine Besucherin, treue Mäzenin des Museums, dann eben auch gesagt hat, du brauchst einen Hund. Mein Hund ist immer bei dir bei den Eröffnungen. Du brauchst einen eigenen Hund. Und so kam es dann, dass wir zusammen dann zu einer Züchterin sind. Und die hatte gerade einen Wurf und es war einfach eine Notwendigkeit sozusagen und ein großer Wunsch auch von mir seit langem. Und eigentlich ist es eine Herausforderung bei dem Job, aber es ist auch ein Glücksgriff gewesen, weil das wirklich auch mich nochmal nicht ganz so viel am Schreibtisch sitzen lässt, wie ich es normalerweise tun würde.
Also der Hund tatsächlich als Ergebnis eines Ausstellungsprojekts.
Ja, das war sozusagen der Parallelprozess.
Sehr interessant. Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Ausstellungsmacherin geworden wären, Frau Fritz?
Also ich wusste sehr früh, dass ich was mit Kunst machen möchte. Ich habe viel gezeichnet, selber viel gemalt und diese Erfahrung in die Kunst, das eigene Tätigsein eintauchen zu können, hat mich eigentlich früh gefesselt und ich habe noch mal überlegt, ob ich nicht auch Psychologie oder selbst Künstlerin werden sollte, auf die Akademie gehen sollte, aber ein Künstler hat mir damals gesagt, brauchst du das jeden Tag, um dich auszudrücken, dann mach es, wenn nicht, dann lass es. Und ich war dann doch eher so, dass ich auch sehr, sehr gerne gelesen habe und dieses Lesen für mich und das über Sprache sich auszudrücken sehr wichtig war und dann doch auch gegen auch Widerstände gesagt habe, ich studiere Kunstgeschichte.
Widerstände waren die Eltern?
Ja.
Okay.
Aber sie haben mich immer unterstützt, aber es war dann doch auch ein Schritt zu sagen, ich mache das, auch wenn das vielleicht nicht gerade der zukunftsträchtigste Weg ist auf den ersten Blick. Natürlich haben Sorgen auch mitgespielt, aber es war klar, dass ich mir diesen Weg auch selbst erarbeiten muss und dass es nicht immer leicht war, auch sich den Weg dann auch, ja, den Weg zu finden in einem System, wo man erstmal schauen muss, wo ist eigentlich der Platz, wo man hingehört? Wo ist eigentlich mit seinen Fähigkeiten, die man hat, die Aufgabe, die man erfüllen kann? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das erstmal rauszukriegen.
Worin besteht für Sie die gesellschaftliche Bedeutung von Kunst?
Ja, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Viele Medien betonen immer, das liegt nahe, bei den Auktionsergebnissen über den monetären Wert zu sprechen bei Kunst. Darüber wird der ideelle Wert häufig vergessen oder gerät in Vergessenheit oder wird gar nicht mehr verargumentiert. Kunst hat so viele Potenziale, Ressourcen in unserer Gesellschaft, ist eine große Ressource, kann in einer Demokratie sehr viel bewegen. Es ist ein Kommunikationsort, wo Menschen in Kommunikation miteinander kommen können. Und das können sie sehr viel leichter über Themen, wenn sie ein Objekt haben, ein Anschauungsbeispiel. Aber Kunst kann eben auch Menschen dazu bringen, sich mit der Vergangenheit und der eigenen gesellschaftlichen Vergangenheit auseinanderzusetzen. An Kunstwerken kann man Emotionen vergangener Epochen ablesen, nachvollziehen und dadurch auch verarbeiten. Also das ist das, was Abi Warburg mit dem Leitschatz der Menschheit gemeint hat. An den Werken ist der Leitschatz der Menschheit materialisiert. Und indem wir in Resonanz gehen mit den verschiedenen Objektivationen, ob es jetzt Gegenstände sind, ob es Skulpturen sind, ob es Bilder sind, können wir doch auch viel über unsere eigene Identität erfahren und nachvollziehen. Und was mir viel zu kurz gekommen ist in der Corona-Pandemie, wir können auch Vergleiche ziehen von heute zum gestern. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, was unsere Museen auch für Orte der Identität sind, der Identitätsressourcen. Wir können sehr viel Orientierung auch gewinnen in Museen und noch vieles, vieles mehr. Also ein Beispiel ist, das ist das, was mir in Tübingen sehr wichtig ist auch, in einer Stadt, wo es um Wissenschaft geht, wo es viel um den Geist geht, dass aber zunehmend in einer Welt, die digitalisiert wird und technisiert wird, auch die sinnliche Wahrnehmung wichtig wird, bewusst in den Blick zu nehmen, weil sie uns droht, abhanden zu kommen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir Museen als sinnliche Lernorte in den Blick nehmen und dort über Kunst unsere Sinne, unsere Intuition schulen können.
Wir haben jetzt vorhin aber angerissen auch diesen Bereich gesellschaftspolitische Themen. Das heißt, letzten Endes könnten Sie genauso gut auch zu einem bestimmten Thema eine Vortragsreihe organisieren oder politisch sich engagieren, um Meinungen zu vermitteln, sich zu positionieren. Aber Sie machen es eben durch das Medium einer Ausstellung zu einem Thema.
Ja, und es ist mir auch ganz wichtig, das nicht für einen kleinen elitären Kreis zu tun, sondern das Museum als Lernort auch ein Ort wird, an dem schon jugendliche Kinder ihre Wahrnehmung schulen können. Das ist ein ganz wichtiger persönlichkeitsbildender Faktor, den Kunstmuseen bieten. Denn wenn Jugendliche und Kinder spüren über Kunst, was sie fühlen, was sie für Emotionen haben, dann stärkt es die eigene Identität und macht sie auch stark gegenüber Manipulation später. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Kunstmuseen leisten können. Und das ist für mich auch schon ein wirklich kulturpolitisches Instrument, das wir noch viel mehr einsetzen könnten.
Wie weit hat sich die Kunsthalle Tübingen denn bislang eingemischt in die Debatte um das Thema künstliche Intelligenz, das hier in Tübingen ja ein sehr großes ist, durch das Fraunhofer-Institut und den großen Campus, der hier entsteht? Ja.
Ja, wir haben ja eine Ausstellung gemacht zum Menschenbild. Es war meine zweite Ausstellung, war das Almost Alive, über die Körperlichkeit in der hyperrealistischen Skulptur. Und ein Raum war für mich sehr wichtig, wo es um hybride Menschenbilder geht, die durch die neuesten Technologien und Biogenetik entstehen. Und da habe ich viel mit Besuchern diskutiert und habe auch in Führungen gespürt, dass viele Ängste da sind in Bezug auf dieses Thema. Daraufhin haben wir entschieden, und da der Oberbürgermeister auch gleich eingestiegen, wir machen zusammen eine Podiumsdiskussion. Und das war genau der Nerv der Zeit damals. Es gab viele Vorbehalte gegen KI. Und als wir diese Podiumsveranstaltung gemacht haben, standen eben draußen, ich glaube, 15, 20 Demonstranten, so wie in den 70er Jahren. Und es haben sich auch Gruppen gebildet anlässlich dieser Veranstaltung, die dann auch gegen die neuesten Tendenzen sich auch zusammengetan haben. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Kunsthalle auch als Kommunikationsort, als Diskussionsforum gedient hat und dass sie fähig ist, Diskussionen dann auch Raum zu geben und ganz transparent in Kommunikation zu gehen.
In der ganzen Zeit der Corona-Pandemie war die Kunsthalle Tübingen nur sehr eingeschränkt geöffnet beziehungsweise schlichtweg über Monate auch zu. Was ist bei Ihnen in dieser Zeit alles flach gefallen, Frau Fritz?
Wir hatten 30.000 Besucher bei Pechstein und ich hatte gerade das Gefühl, die Institution läuft wieder an nach 2 Jahren meiner Leitung und wir hatten viel erreicht und es ist immer schön, ein volles Haus zu haben, weil wir sind außerhalb, also es ist nochmal eine große Herausforderung, überhaupt Publikum in die Kunsthalle, weil sie außerhalb liegt, auch zu bekommen. Und dann kam Corona und das war für uns schon auch für das ganze Team eine große energetische Krise. Wir hatten 1 Jahr lang gearbeitet, um Supernatural, eine Ausstellung zur hyperrealistischen Skulptur, also die Fortsetzung von Almost Alive, vorzubereiten. Wir wollten sie gerade eröffnen, wir hatten sie 3 Wochen auf und dann mussten wir sie schließen. Ein Projekt, da war sehr viel Energie drin und dann haben sie kein Publikum. Also da ist mir richtig klar geworden, dass ich eigentlich die Ausstellung wirklich für das Publikum mache, in Dialog sein möchte und dass es ganz schwierig ist, wenn ich diese Öffentlichkeit nicht habe, dass es fürs ganze Haus schwierig ist. Und wir sind froh, dass es jetzt wieder anläuft. Es sind ganz viele Kunstvermittler auch ohne Absicherung gewesen. Also es war wirklich eine schwierige Zeit für alle, die um unser Haus gearbeitet haben und mit unserem Haus gearbeitet haben. Es ist einfach ein ganzer Organismus, der dranhängt, mit dem man verbunden ist und für den man ja auch verantwortlich ist. Und auch die Künstler, es gibt jetzt Stipendien, das ist sehr, sehr gut, dass es die gibt, weil erst jetzt auch spürbar wird für viele Künstler, dass sie erstmal gar keine Ausstellung haben. Also die Durststrecke für die, die wirklich in der Produktion sind, ist noch viel, viel größer, weil sie wird jetzt erst klar und deutlich, 1 Jahr danach, wo viele Häuser einfach noch mit angezogener Handbremse arbeiten, werden keine neuen Projekte in Angriff genommen. Und Corona hat man gerade noch so überstanden, aber jetzt kommt die harte Phase und es ist schon eine große Herausforderung und die muss man auch erstmal emotional verkraften. Ich bin da einfach auch mit den Menschen und fühle auch mit, an was für Problemen sie stehen und ich bin jetzt einfach froh, dass wir wieder offen haben dürfen und dass es hoffentlich nicht noch weitere Schließungen gibt.
Hatten Sie Angst während dieser ganzen Lockdown-Zeit um das große Projekt mit Marina Abramović?
Wir alle waren durch diese Corona-Pandemie auch fähig, tiefer mit Marina zu arbeiten. Und Marina hat das auch immer wieder betont, Marina Abramović, dass sie ohne diese Hindernisse, sie konnte ja auch nicht mehr durch die Welt fliegen, sich auch nicht so mit dem Projekt auseinandergesetzt hat. Also für uns, für das Projekt war das fast ein Glücksfall, weil sie sonst nie mit uns wahrscheinlich so tief in diesen Prozess eingestiegen wäre, ihr Archiv geöffnet hätte, wirklich in ihre Vergangenheit zurückgegangen wäre und tief gegraben hat. Das war auch ein Geschenk für uns alle, weil wir diese 2 Jahre jetzt mit ihr auch intensiv in den Prozess gehen konnten. Alles über Zoom-Meetings.
Also Videokonferenzen.
Regelmäßige Videokonferenzen. Wir haben die ganze Ausstellung dank unserer Szenografen vorher virtuell aufgebaut. Also was heute möglich ist, ist unglaublich. Und sind mit ihr praktisch dann von Raum zu Raum gegangen, sodass sie eigentlich die Ausstellung kannte, bevor wir sie hier überhaupt aufgebaut haben. Und so haben wir über so eine große Distanz die Ausstellung intensiv vorbereiten können. Und auch den Katalog. Ein Riesenkatalog und es ist, glaube ich, ein ganz tolles Ergebnis geworden. Und das hat mich dann auch schon über diese Zeit, über diese Corona-Zeit getragen und war ein großes Geschenk.
Und nun ist große Freude darauf, dass sie in der nächsten Woche nach Tübingen kommt, um selbst beim Aufbau quasi die letzte Hand mit anzulegen, zu gucken, ob alles stimmt.
So ja, wir haben sehr viel Presseresonanz. Sie wird wahrscheinlich nur ein Interview nach dem anderen geben. Wir werden ihr alles andere abnehmen. Wir haben ihr Studio auch mit eingeladen, weil unser Team und das Team von Marina Abramović, wie man so schön sagt, super gematcht hat, super zusammengepasst hat. Und als Belohnung sind wir jetzt alle hier vor Ort. Und das wird eine großartige Erfahrung, ja.
Haben Sie eine gemeinsame kollektive Performance geplant?
Sie hat eine geplant. Sie wird ihr Manifest lesen mit hiesigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Darauf freue ich mich sehr. Es findet im Kleinkreis statt, aber es war ihr auch wichtig, das doch auch zu machen. Und wir machen darüber hinaus einen Livestream, wo ich sie interviewe. Also für mich ist das wie ein Traum, der wahr wird, weil ich sie sehr verehre und ihr Werk so lange eigentlich beobachte, in Resonanz gegangen bin und wirklich den Eindruck habe, dass wir hier was gemeinsam geschaffen haben, das wirklich was Existenzielles über Menschsein aussagen kann und auch anderen wiederum Impulse geben kann, diesen inneren Menschen zu entdecken. Und das macht mich sehr stolz und glücklich. Und es ist einfach eine ganz, ganz fantastische Zusammenarbeit gewesen, die für beide sehr reibungslos lief und von großartiger Energie erfüllt war.
Wie oft gibt es den Moment, dass Sie alleine in der fertigen Ausstellung sind und das alles auf sich wirken lassen?
Wenn ich kann, sehr, sehr oft. Also am Anfang, wenn alle Werke ankommen, ist für mich meistens der schönste Moment, wie ich die Werke in Empfang nehme, weil jedes einzelne Werk, auf das freue ich mich, dass ich vorher ausgewählt habe. Und ich bin auch sehr, sehr oft im Aufbau selber anwesend, dabei. Für mich ist es ein ganz wichtiger Raum. Früher war es so, dass ich am liebsten immer in meiner Ausstellung übernachtet hätte. Das habe ich irgendwann dann nicht mehr verfolgt, dieses Ziel. Aber jetzt bin ich so oft ich kann in meiner Ausstellung, wenn niemand da ist, weil das eben wie ein Raum ist, den man geschaffen hat, in dem man lebt, in dem man etwas vermittelt, was weitergibt. Ja, es ist wie ein Haus, das man baut und dann baut man es wieder ab. Es ist wahnsinnig viel Arbeit jedes Mal. Aber es ist unglaublich spannend, weil es eben so umfassend den Menschen ergreift, weil es eine sinnliche Erfahrung ist, in einer Ausstellung zu sein und eben nicht nur rational, sondern wirklich mit dem ganzen Körper diese Thematik aufzunehmen und auch zu verarbeiten.
Haben Sie mal in einer Ausstellung übernachtet?
Nein, noch nicht. Kürzlich wäre ich beinahe wohin gefahren, wo ich die Möglichkeit hätte, aber wegen dem Vorbereiten der Ausstellung konnte ich nicht zur Eröffnung. Wir werden ein weiteres Projekt machen mit Christian Jankowski nächstes Jahr und der hat eine Skulptur realisiert, in der man übernachten kann im Metzler Park in Frankfurt und das wäre so eine Chance gewesen. Ja, es ist einfach ein toller Ort, ein tolles Energiefeld, das man mit Kunst kreieren kann, mit Kunstausstellungen, jedes Mal wieder eine neue Welt aufbauen.
Sie sind Jahrgang 1969. Tolles Alter, viele Möglichkeiten noch, sei es für Tübingen, sei es möglicherweise auch nochmal für einen anderen Ort. Wen möchten Sie noch gerne ausstellen?
Also Namen finde ich immer schwierig, weil das auch etwas ist, was sich im Prozess ergibt. Natürlich habe ich sehr viele Namen auch auf meiner Liste, aber ich habe auch sehr viele Themen.
Aber es gibt eine Liste.
Es gibt ganz viele Schubladen mit Themenausstellungen. Und das macht mir manchmal Angst, dass man eben so bestimmte wenige Jahre hat noch, weil ich sehr viele Ideen habe, die ich umsetzen möchte. Und eben auch eine leidenschaftliche Ausstellungsmacherin bin. Und diese ganzen Themen, da zählt man dann schon, jetzt muss ich gucken, dass ich das Thema noch mache und das Thema noch mache, weil so viele Jahre bleiben nicht mehr, um Ausstellungen zu machen. Also ja, die Zeit vergeht unheimlich schnell, wenn man Ausstellungen macht, weil man eigentlich immer wieder auch schon in der Zukunft lebt. Und eine Ausstellung, die andere jagt sozusagen. Also man muss auch aufpassen, dass man dann das, was gerade ist, auch genießen kann und das nicht verlernt, vor lauter in der Zukunft zu leben und in der nächsten Ausstellungsvorbereitung schon befangen zu sein, wenn erst die eigene Ausstellung, die man gerade gemacht hat, gerade erst eröffnet. Also von daher gibt es unglaublich viele Ideen noch, die warten, umgesetzt zu werden. Ich weiß aber auch, dass ich mein Team nicht überfordern darf. Das muss ich auch noch mehr im Blick haben.
In der Corona-Zeit ist ja eine Frage immer mal wieder laut geworden. Muss es wirklich so viel sein, auch im Bereich der Kultur? Oder tut es vielleicht auch ein bisschen weniger und das dafür ausgeruhter und konzentrierter?
Auf jeden Fall. Deswegen haben wir auch jetzt die Marina Abramović-Ausstellung 6 Monate terminiert, weil da auch so viel drin steckt. Also eine Verlangsamung tut sicherlich gut. machen wir aber auch immer. Wir haben die Ausstellung eigentlich immer 4 Monate laufen, wenn es geht, noch etwas länger, um das Thema, das wir bearbeiten, auch wirklich mit einer interdisziplinären Kunstvermittlung ganz, ganz tief zu vermitteln. Das ist wirklich wichtig, die Inhalte zu vermitteln. Also was mir nicht so liegt, ist ein Spektakel zu veranstalten ohne den Inhalt. Der Inhalt ist ganz, ganz wichtig und eine Entschleunigung tut auf jeden Fall gut.